Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen.
Wer plötzlich viel Zeit für sich selbst hat, der wird erfinderisch. Das hat die Corona-Krise gezeigt und so erging es auch Sissi Vogler. Vor einigen Jahren ging sie auf Reisen und kam mit einem Erfolgsrezept zurück. Sie wagte den Sprung ins Ungewisse und gründete ihr eigenes Fair Fashion Label. Was sie auf ihrem Weg gelernt hat, das erzählt sie in diesem Gespräch, das wir bereits vor dem Corona-Lockdown aufgezeichnet haben.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Ich bin Katharina Mayer und mir gegenüber sitzt dieses Mal Sissi Vogler. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Sissi, du bist Gründerin eines Fair Fashion Labels, also eines fairen und nachhaltigen Labels, einer Marke. Dein Unternehmen heißt Refished und eure Spezialität sozusagen ist Upcycling. Erklär doch mal, was verbirgt sich hinter Refished?
Ja, du hast es eh schon ganz gut zusammengefasst eigentlich. Also wir sind eben ein nachhaltiges Modelabel und wir haben eben Produkte, die aus alten Materialien bestehen und die wir eben upcyclen und aus denen schöne Taschen und Accessoires machen. Kurz zum Markennamen vielleicht, also eben Refished, besteht aus Recycled und aus Fischfuttersack, weil eben die Fischfuttersäcke sind eines der Rohmaterialien, die wir verwenden und die verarbeiten wir eben dann zu den Taschen und deshalb ist Refished einfach für uns ein lustiger Name gewesen am Anfang.
Mhm. Genau. Also ihr macht Taschen und man sieht es jetzt leider nicht, weil am Podcast leider nur Audio ist, aber wir haben hier vor uns einige deiner Produkte liegen, also Geldbörsen und so auf. Ich sage da nur Federpinal. Ja, gibt es da schon modernere noch?
Nein.
Ein Federpinal. genau.
Eine Alles Klatsch Mögliche. Haben wir noch und eine Badetasche eben. Das ist genau. Unser Bestseller eigentlich. Passt alles rein.
Mhm. Und die werden, du hast es schon gesagt, aus Fischfuttersäcken gemacht.
Genau.
Vielleicht fangen wir mit der Frage an. Fischfuttersack klingt jetzt für mich, wenn ich es nicht wüsste, sehr fad, weil ich denke mir, das ist irgendein langweiliger Sack. Aber alles, was hier vor uns liegt, ist sehr bunt, hat viele verschiedene Aufdrucke, die allerdings nicht ihr draufdruckt, sondern das Material ist schon so. Wo bekommt ihr denn diese Fischfuttersäcke her?
Genau, also die gibt es in Asien, also vor allem in Vietnam eben. Da ist eine große Fischzucht sozusagen, weil die so viel Küste haben und die haben ganz viele verschiedene Farben, diese Säcke, das sind so 50 Kilo Säcke eben, gefüllt mit Fischfutter und die haben deshalb andere Farben oder verschiedene Farben und Aufdrucke, weil die Leute, die halt dort arbeiten, viele gar nicht lesen und schreiben können und somit die Farbe der Unterscheidung einfach dient, was sie wo hinfüttern müssen sozusagen. Und ich habe eben diese Säcke gesehen in Asien auf einer Reise und war ganz begeistert von diesen bunten Farben und Drucken. Und die werden ja weggeworfen, nachdem sie da benutzt werden. Und das ist halt irrsinnig schade, weil das Material ist sehr strapazfähig. Also es ist wasserabweisend und ganz, ganz leicht und hat eben so ein Gewebe, wie wir kennen vom IKEA-Sack zum Beispiel.
Stimmt, und das hat mich daran erinnert.
Ja, genau, sehr robust. Und da habe ich mir eben gedacht, da muss man doch was draus machen, weil das ist einfach total schade. Und es ist natürlich für die Umwelt sehr belastend, wenn so viel Müll entsteht. Und hier kann man was Schönes draus machen und dem Ganzen wieder einen Wert hinzufügen.
Und ihr produziert vor Ort eigentlich, oder? Oder wie werden die dann weiterverarbeitet, die Säcke?
Also wir produzieren, wir nähen die Taschen in Kambodscha, also das ist das Nachbarland von Vietnam, und in einer sozialen Werkstätte, also da arbeiten körperlich beeinträchtigte Menschen, also vor allem Minenopfer, weil also in Kambodscha, da gibt es eine ziemlich schlimme Geschichte aus den 70er Jahren mit den Khmer Rouge, also da sind 4 Millionen Menschen umgekommen damals und so weiter. Und das ganze Land wurde vermint und heute treten noch die Leute auf Landminen und verlieren dann einen Fuß oder eine Hand oder ein Auge und solche Dinge. Und in dieser Werkstätte, wo wir eben produzieren, arbeiten nur solche Betroffenen sozusagen und die bekommen da eine Ausbildung und einen fairen Lohn und können teilweise eben 10 bis zu 10 Leute ernähren aus ihrer Familie. Und ja, und wieso Kambodscha? Eben weil ich auf einer Reise war, vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor. Na,
gar nicht erzählen.
Und eben auf einer längeren Asien-Weltreise sozusagen. Und mich hat eben einfach dieses Land so berührt. Also einfach eben, wie gesagt, wegen dieser Geschichte. Und weil die sind wirtschaftlich gesehen hinten nach, wenn man es jetzt vergleicht mit Thailand oder Vietnam, aber total liebe Menschen. Und obwohl die eigentlich so eine schreckliche Historie haben, also die Kinder sozusagen, die jetzt so in meinem Alter sind, also ich bin jetzt 36, die haben alle ihre Eltern verloren und haben halt das zufällig überlebt so quasi und haben sehr schlimme Sachen erlebt in ihrer Kindheit. Und die sind aber irgendwie trotzdem so, die haben, ich sage immer, die haben ein weinendes und ein lachendes Auge und die gehen irgendwie positiv in die Zukunft und helfen einander irsinnig und haben immer noch Hoffnung quasi, dass sich alles positiv entwickelt und weitergeht fürs Land und so. Und das habe ich einfach schön gefunden. Und deshalb ist es Kambodscha geworden. Und eine Sache noch, die Zementsäcke sozusagen. Also ich verarbeite ja nicht nur Fischfuttersäcke, sondern auch beispielsweise Zementsäcke. Und die kommen eben aus Kambodscha und hat man dort eben auf der Straße überall herumliegen sehen. Und mich haben einfach im wahrsten Sinne des Wortes diese ganzen Säcke total verfolgt, während ich auf Reisen war. Und genau.
Und jetzt kauft ihr die zu über Märkte und so weiter und bringt sie in die Werkstätte. Dort werden sie gewaschen und genäht.
Genau, einfach, so ist es, ja. Man kann die sozusagen, es gibt Leute, die einsammeln, den Müll sozusagen und dann wieder andere Leute, die am Markt, so wie es einen Textilmarkt und so weiter gibt, eben einfach auf so Standeln kann man einfach sagen, die verkaufen und die kaufen wir dann ein und die werden dann, die Farben werden schön zusammen kombiniert, also nachdem sie natürlich gewaschen wurden und so weiter. Und dann werden sie halt nach meinen Designs und Vorstellungen verarbeitet. Und das ganz Zentrale dran ist, dass auch auf jedem Produkt dann der Näher oder die Näherin unterschreibt, auf einem Kärtchen eben, was angehängt ist. Und online auf unserer Webseite kann man dann das sozusagen den Näher ein bisschen kennenlernen, unter Anführungszeichen. Also man sieht ein Foto und eine kleine Story zu ihm und man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wer ist eigentlich dieser Mensch, der diese Tasche jetzt da für mich genäht hat, sozusagen. Mhm.
Das ist ein großer Bestandteil von euch. Ihr wollt, also ihr seid ein Fair Fashion Label, ihr bezahlt auch fair. Ihr wollt, euch ist es wichtig, dass die Näherinnen und Näher dort fair bezahlt werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Also wie viel kostet ein Produkt von euch und wie viel bekommen davon die Näherinnen und Näher? Habt ihr das ausgerechnet oder ist es schwierig, das so zu sagen?
Das ist schwierig zu sagen, weil die nicht nach Stück bezahlt werden, sondern halt auch ganz normal Stunden- bzw. Monatslöhne bekommen. Aber der liegt eben über dem Durchschnitt von einem Arbeiter in Kambodscha. Und wir sprechen ja mit allen regelmäßig und kennen alle und die sind alle sehr happy über ihren Job und über den Lohn. Und der ist eben dann so, dass sie eben teilweise ihre ganze Großfamilie sozusagen damit durchfüttern können.
Ja. Den Lohn bekommen sie eben von dieser sozialen Werkstätte und ihr beauftragt die soziale Werkstätte. Genau, so genau. Nur dass wir das nur noch klarstellen. Ja. Generell, was ist für dich, also gerade ethische und nachhaltige Produkte sind ein sehr großes Thema. Viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen umdenken. Was ist für dich so das Wichtige daran, welche Kriterien muss ein Kleidungsstück oder ein Accessoire oder sonst was erfüllen, dass es fair und nachhaltig ist?
Das ist eine gute Frage. also es geht einfach darum, dass das wichtig ist sozusagen heutzutage für uns und für Gott sei Dank immer mehr Leute, dass man sich ein bisschen Gedanken macht oder sagen wir mal bewusst macht, dass diese Dinge nicht auf Bäumen wachsen sozusagen, sondern dass Modeartikel und Taschen und so weiter, dass das ja jemand fertigt und wenn es keine Maschine ist, dann ist es ein Mensch und dass da sozusagen eine ganze Kette von Leuten dranhängt sozusagen. Und eigentlich jetzt das Allerwichtigste für mich in der Beziehung ist, dass niemand zu Schaden kommt. Also weder ein Mensch noch die Umwelt, dass darauf einfach geachtet wird, dass das sozusagen das Produkt, was man in Händen hält, dass man da ein gutes Gewissen haben kann, dass einfach da alles gepasst hat sozusagen. Und deshalb ist eigentlich so das Schlüsselwort, finde ich, die Transparenz, dass man auch als Produzent sozusagen oder als Label, so wie wir es, Refished eines sind, sich ein bisschen gläsern darstellt quasi, dass man Informationen bietet dem Kunden, dass der sich informieren kann und mehr erfahren kann, einfach wo was herkommt.
Du sprichst in der Wir-Form. Wer steckt denn noch außer dir hinter Refished?
Eigentlich bin ich ja sozusagen, offiziell bin ich ja eine One-Woman-Show und eine Einzelunternehmerin. Aber ich sage immer wir aus mehreren Gründen. Also einerseits, weil meine Familie mich sehr unterstützt sozusagen, also jetzt nicht monetär, sondern emotional und vor allem meine Mutter eben auch mit ihrer Expertise, also sie ist Schneidermeisterin,
ja, ist praktisch.
Sie hilft mir, die Produkte zu entwickeln und zu designen und macht Reparaturen und macht auch teilweise Vertrieb und so weiter, also die ist mir eine große Stütze. Und mein Freund, der mir sehr hilft jetzt in strategischen Entscheidungen und so weiter. Und dann natürlich spreche ich immer von wir, weil Refished ja eben nicht nur ich bin, sondern jeder, der einen Teil beiträgt zu der Marke, vor allem auch die ganzen Näherinnen und Näher, also die ich eh auf meiner Seite Refished, also unter People, unter dem Reiter People vorstelle, die sind alle natürlich total dabei und Teil vom Team und integriert, möchte ich integrieren. Und deshalb ist es ein Wir und nicht ein Ich.
Die letzten Monate waren für euch sehr aufregend. Manche werden es vielleicht gesehen haben. Ihr wart bei der Puls 4 Startup Show 2 Minuten 2 Millionen. Ja. Und ihr konntet dort euer Unternehmen vorstellen und euch um Investments bewerben. Für alle, die es nicht gesehen haben, eure Forderungen waren 160.000 Euro. Und ihr habt dafür 20% Beteiligung an Refished angeboten. Und ihr habt dann auch tatsächlich den Unternehmer Martin Rohler überzeugen können von euch und er hat euch dann angeboten 100.000 Euro Investment für 25,1% Beteiligung, also ein bisschen unter eurer Forderung. Im Nachhinein, seid ihr zufrieden mit diesem Ergebnis?
Ja, sind wir auf jeden Fall. Also für uns war die ganze Teilnahme bei 2 Minuten 2 Millionen sowieso schon einmal ein Erfolg, weil wir sehr viele Menschen damit erreichen konnten und sehr schönes, positives Feedback bekommen haben. Und um ein Investment anzusuchen, ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen Pokern. Also wir haben natürlich hoch gepokert und sind auch davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass es so wahrscheinlich jetzt nicht gleich angenommen wird, was wir uns da jetzt vorstellen. Und deshalb haben wir die Unternehmensbewertung ein bisschen höher gefasst sozusagen. Und im Endeffekt waren wir dann sehr zufrieden mit dem Angebot von Martin Rohler, vor allem, weil er ein unternehmerisch einfach sehr viel mitbringt, was zu unserer Einstellung, unserem Unternehmen passt, weil er eben auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist und sich eben auch, also er eigentlich nur bei Unternehmen beteiligt, also er hat so eine Beteiligungs-GmbH, die heißt GoodShares und ihm ist es genauso wichtig wie uns, also dieses soziale Unternehmertum, das eigentlich heutzutage das ganz normal sein sollte als Unternehmer, dass man verantwortungsbewusst agiert, ebenso wie ich vorher schon gesagt habe, dass niemand zu Schaden kommt und von dem her ist es total stimmig Und wir haben ja nicht nur das bekommen, sondern wir haben auch noch vom Mediashop eine Listung bekommen, was uns total freut, weil die haben natürlich auch eine irrsinnige, einen großen Kundenstock und bewerben auch unsere Taschen jetzt. Also wir sind jetzt aktuell auch schon eben dort zu haben sozusagen, also mit einer kleinen Auswahl an Produkten, also unser Rucksack, unsere Badetasche und unsere Toiletttasche. Und dann, das war noch nicht alles, haben wir auch noch von Shopping.at eine Listung bekommen. Das ist eine, so das eine Österreich, also von der österreichischen Post, eine Online-Shop-Plattform quasi, wo nur österreichische Unternehmen verkaufen dürfen sozusagen oder Produkte anbieten dürfen. Mhm. Und das wird dann immer über die österreichische Post versendet sozusagen, die Backerln. Und das ist auch ein, also auch da ist es sehr mit, hat auch alles mit Nachhaltigkeit und regionaler Unterstützung und so weiter zu tun. Mhm. Mhm. Und genau, also diese drei Dinge, die wir da sozusagen jetzt erreicht haben, das ist für uns ein großer Erfolg, ja.
Die Fall. Sendung wurde im Jänner, wenn mich nicht alles täuscht, 2020 eben ausgestrahlt.
Anfang Februar.
Was hat sich denn seitdem getan?
Ja, also es war eine total aufregende Zeit. Also es wurde an einem Dienstag ausgestrahlt und dann haben wir halt ein Public Viewing gemacht mit Freunden und Bekannten und haben halt dann zum Beispiel mitgeschaut, okay, wie viele Leute sind jetzt gerade aktuell auf der Seite während der Sendung, und das war halt total spannend zu sehen, wie viele Leute da gleich so interessiert waren, dass sie auf die Homepage gehen und so weiter. Ja, es hat dann natürlich ganz, ganz viele Online-Shop-Bestellungen gegeben, was super war. Und dann habe ich mich eigentlich oder wir uns mal eine Woche eingesperrt sozusagen zu Hause und haben diese Flut an Bestellungen abgearbeitet. Also da haben dann Freunde mitgeholfen. Und
ich habe ein Foto auf Instagram gesehen, wo sie die Pakete in der Wohnung stapeln.
Ja,
sozusagen.
Genau. Ja. Ja. Wir machen das ja alles noch
das
von zu Hause aus.
Das muss man vielleicht auch sagen.
Ja, genau.
Also das ist, ihr habt jetzt nicht ein großes Büro oder ein Lager oder sowas, sondern das ist dann der Flur, wo das Zeugs lagert.
Oder? Ja, genau. Ja, na, wir haben so quasi ein Kabinett in der Wohnung, wo wir so als Lager eingerichtet haben. Und wir haben aber für die Sendung dann halt aufgestockt in der Erwartung mehrerer Bestellungen und haben dann noch quasi in einem zweiten Zimmer auch noch Stellagen aufgestellt und so weiter. Also da ist dann ziemlich heiß hergegangen sozusagen in dieser Phase. Und dann haben wir auch noch natürlich irrsinnig viel andere Anfragen, also von Geschäften, die unsere Taschen gerne verkaufen würden, von Hotels, die gerne unsere Taschen in die Zimmer tun würden, so als Wellness-Tasche, als nachhaltige. Und dann haben wir einfach, also von allen Seiten kamen, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit und auch so liebes Feedback. Also das freut mich ja auch so bei den ganzen neuen Kunden sozusagen, die wir da gewonnen haben, die im Onlineshop kann man im Checkout eben angeben, wie man überhaupt auf uns gekommen ist, und dann noch so ein Kommentarfeld. Und da haben so viele dann so liebe Sachen dazu geschrieben, so eine tolle Idee und so cool umgesetzt und so weiter. Und das ist so schön, wenn einfach mal dann, weil wir haben ja sehr klein angefangen und sehr langsam und haben uns sehr viel Gedanken gemacht über das Produkt und die Qualität und natürlich die Menschen dahinter und so weiter. Und dann ist es total schön, wenn das dann so auf einen Schlag alles zurückkommt, so positiv. Ja. Mhm. Und natürlich auch auf Social Media, die Kommentare und so. Und also es war eigentlich das meiste positiv. Es ist natürlich nicht immer alles positiv, aber 99% würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Und das hat uns einfach total bestärkt in unserem Weg und dass das einfach die richtige Richtung ist. Und natürlich auch, dass wir das Investment bekommen haben, bestärkt uns auch total, dass unser Konzept einfach gut ist, sodass sehr erfahrene Unternehmer sagen, super. Mhm. Es haben ja auch die anderen Investoren in der
auch
Sendung
euch gelobt,
uns auch eigentlich alle, genau, toll gefunden sozusagen.
Und ich glaube, Hans-Peter Haselstein hat gesagt, ich finde es super, aber er versteht es nicht ganz oder so. Er kann mit dem neuen, modernen Zeug.
Also er hat gemeint, er hat gesagt, er versteht es sehr gut, weil er hat eben da kann man, das kann man in der Hand haben, genau. Da ist was dahinter es taugt ihm total so. Er hat jetzt nur gemeint, er kann uns nicht helfen mit Social Media und solche,
genau,
er hat halt gemeint,
so hat das gemeint,
finde ich, habe ich so toll.
Mit den Influencern und so hat er gesagt,
Aber an ihm habe ich so toll gefunden, dass er so wirklich, weil das ist ja wirklich der erfahrenste Mann da auf die, in dieser Runde gewesen, dass er gesagt hat, na, so quasi, Leute, ihr habt jetzt ein super Produkt und es steht alles auf einmal, ihr braucht nur noch den Markt und so. Und das habe ich so eine schöne Zusammenfassung gefunden irgendwie, gell?
Das war jetzt natürlich und ein bisschen ein Durchbruch für euch auch, kann man sagen, oder?
Schon,
weil wie lange gibt es Refish? Das gibt es ja schon ein paar Jahre jetzt.
Jetzt schon seit 7 Jahren.
Ja, und ist das gesagt, ihr habt das langsam aufgebaut und euch Zeit gelassen,
Immer neben einem Job.
Ja, das also ist, genau.
Neben
das,
einem Vollzeitjob eigentlich.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du arbeitest ja nebenbei,
Genau. Also mittlerweile bin ich, also vor 2 Jahren bin ich dann auf einen Teilzeitjob umgestiegen. Also ich arbeite jetzt noch 25 Stunden beim, ich kann es eh sagen, beim Österreichischen Golfverband, weil ich auch selber Golf spiele und mir das Spaß macht sozusagen. Und genau, und man hat halt dann wirklich so gemerkt, davor war ich eben bei einer großen österreichischen Schmuckmarke, bei Freiwille tätig und das habe ich eigentlich, also parallel zu dem Job habe ich dann mein Label aufgebaut und habe aber natürlich nur sehr wenig Zeit gehabt, weil der Job auch sehr fordernd war und habe halt dann immer am Wochenende und am Abend für Refished gearbeitet und habe halt viel war viel auf Designmärkten unterwegs. Also ich habe halt vor allem Dinge gemacht, die sich halt eben am Wochenende machen lassen, so wie diese Märkte und solche Dinge. Und, aber da kann man halt eben nicht so schnell wachsen, aber es war auch irgendwie absichtlich, weil ich wollte nicht, man weiß ja am Anfang, wenn man eine Idee hat und sie selber super findet, das heißt ja nicht, dass die Welt sie super findet oder der Markt in Österreich, und deshalb wollte ich das einfach risikolos ausprobieren und habe mir gedacht, ich mache das nebenbei so, und es war dann wirklich so, dass den Leuten das gut ankam und dann nach und nach die Nachfrage gestiegen ist und ich halt immer mehr dafür gearbeitet habe und so weiter, und dann war halt irgendwann der Moment da, da habe ich gesagt, okay, das ist Vollzeitjob und das ist, geht gar nicht mehr. Dann habe ich eben den Teilzeitjob angefangen und habe dann auch durch diesen, also in den letzten 2 Jahren sozusagen, seitdem ich, sage ich einmal, 25 Stunden mehr für meine Marke habe, habe ich auch meinen Umsatz gleich verdoppelt zum Beispiel.
Mhm, das macht schon was aus, wenn man sich voll und ganz dem widmet.
Total. Und das war schon interessant zu sehen. Irgendwie kann man sagen, klar, aber,
Man muss es auch wirklich tun. Ja?
Genau.
Du hast eben auch eigentlich nur eigene Ersparnisse investiert, hast keine Schulden in dem Sinn gemacht, hast gesagt, du wolltest es einfach vorsichtig und langsam machen. Würdest du es auch wieder genauso machen?
Ich würde schon wieder genauso machen, aber vielleicht würde ich mir nicht so lange Zeit lassen. Also ich habe mich schon sehr, ich habe nicht vorgehabt, so lange im Vollzeitjob zu bleiben, aber ich bin irgendwie auch so ein loyaler Mensch, dass ich dann mir schwer tue, mich da wieder wo hinaus zu winden, sage ich jetzt einmal, weil es hat mir auch Spaß gemacht. Und
Man hat jetzt ein vertrautes Umfeld und einen sicheren Hafen sozusagen, verlässt man ja auch nicht gern. Ja?
Ja, schon.
Das ist ein gutes Stichwort, weil eine Sache wollte ich noch ansprechen, einen Sprung zurück sozusagen, weil wie dir die Idee von Refished gekommen ist, du hast es schon gesagt, warst du auf Weltreise. Diese Weltreise hast du gemacht, nachdem du eigentlich komplett deinen sicheren Hafen verlassen hast, oder?
Ja,
du hast deinen damaligen Job in der Werbebranche hingeschmissen. Warum war das damals? So, erzähl mal, das ist auch noch spannend.
Das war so, dass ich dort, es hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht, in einer Werbeagentur war ich, aber ich habe 70-Stunden-Wochen dann geschoben sozusagen, und irgendwann einmal hat das überhaupt keinen Sinn mehr gemacht für mich, und ich war halt immer sehr kreativ und ich habe mir dann immer gedacht, okay, bevor ich jetzt quasi ich habe ja keine Freizeit mehr gehabt, und bevor ich da jetzt so hinein meine ganze Energie stecke, da mache ich das lieber für mich selber sozusagen. Also dieser unternehmerische Gedanke war schon immer in mir, und ich musste dann einfach wirklich das komplett hinschmeißen fast, weil ich habe Zeit gebraucht zu überlegen, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin, und einfach zu schauen, was schlummert da noch quasi sozusagen. Und dann habe ich halt bin ich auf Reisen gegangen und war in einem Ashram zum Beispiel in Indien eine Zeit und habe so Yoga gelernt und habe mich wirklich konzentriert darauf, auf die Inspiration in den fremden Ländern sozusagen, weil eben war in Indien, in Thailand, in Vietnam, in Laos und in Kambodscha unterwegs und habe einfach viel Zeit für mich, viel Zeit zum Überlegen gehabt und versucht so mal ein bisschen auf mein Herz zu hören, wo es mich hinzieht, ja. Und weil ich wusste wirklich nicht nach dem der Werbeagentur, was ich jetzt dann machen soll. Ich wusste einfach, dass es so nicht mehr weitergehen geht quasi. Ja, und dann ist es wirklich so in Erfüllung gegangen, mein Traum, dass ich da jetzt die Inspiration finde sozusagen, weil eben plötzlich dann mich diese Säcke so verfolgt haben. Mhm. Oder eigentlich von Anfang an, aber irgendwann ist mir dann bewusst geworden, dass ich da immer diese Säcke überall sehe und die mir irgendwie die mich gefangen haben, sozusagen. Mhm. Ja.
Aber man muss auch den Mut haben, um aufs eigene Herz zu hören, oder?
Ja, total. Also meine Eltern waren nicht sehr begeistert. Sind, glaube ich, keine Eltern, wenn man sowas macht. Mhm. Aber ich habe mir da irgendwie immer gedacht, ich habe studiert, ich habe jetzt 6 Jahre sehr viel gearbeitet und man muss da Selbstbewusstsein, glaube ich, einfach und ich habe mir irgendwie gedacht, ich werde schon wieder was finden. Also ich habe jetzt nicht geplant unbedingt, mich selbstständig zu machen gleich. Ich habe eher gewusst, ich muss mal da raus und dann werde ich schon wieder was finden, eine Aufgabe oder wie auch immer. Und genau, und dann habe ich eben die Idee gehabt und dann war es aber wieder so natürlich, dass meine Eltern gesagt haben, so quasi da das selbstständig jetzt mit irgendwelchen Tascheln, also das klingt sehr unsicher und macht es nicht. Und also das war Blödsinn so quasi. Und sie haben sich halt Sorgen gemacht zu ihrer Verteidigung, weil es ja, ist klar. Nicht so, dass sie meine Eltern mir meinen Spaß verderben wollten oder so, sondern ja. Ich glaube, ich wäre genauso, würde ich auch zu meinem Kind sagen. Mhm. Überleg dir das gut oder mach es irgendwie sicher aus der Sicherheit heraus und habe dann eben wirklich das auch beherzigt oder sagen wir mal so, ich bin halt auch so aufgewachsen und das war wahrscheinlich auch schon in mir drinnen, dass ich mir dann dachte, okay, ich plane jetzt mal das Ganze und suche mir aber gleichzeitig einen Job und mache das Ganze aus der Sicherheit heraus. Und dann kann man eh sehen, taugt einem das überhaupt, taugt es den Menschen und dann kann man immer noch. Und dann hat man nicht so einen, weil ich wollte halt auch nicht den Druck haben, dass ich jetzt, keine Ahnung, noch 10 Taschen verkaufen muss, damit ich meine Miete zahlen kann.
Ja,
oder so.
Ja.
Und es ist definitiv so, dass man am Anfang, wenn einen keiner kennt, du machst sie nicht auf und dann
und alle sind
alle
da,
wollen
ja.
es haben. Also
es ist alle stehen Schlange.
Viel Arbeit.
Wie geht es dir jetzt heute mit der Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit? Was waren so Dinge, die du aus der Anfangsphase gelernt und mitgenommen hast und jetzt mitnimmst in deinem Unternehmerinnenalltag?
Dass man dranbleiben muss, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man wirklich, dass man auch seiner Intuition folgen darf, also so Ideen, weil es gibt ja immer dieses Wort oder diesen Spruch, Ideen haben viele und man braucht halt dann wirklich einen gewissen Ehrgeiz und Sitzfleisch und so weiter, Ausdauer, dass man dann wirklich eine Idee auch umsetzt und man darf sich nicht beirren lassen von entmutigenden vielleicht Aussagen von und herum. Genau. Und
ist das auch das, was du anderen raten würdest, die vielleicht selbst überlegen, ein Startup zu gründen oder auch nur, sei es aus einem gewohnten Umfeld auszubrechen, sei es einfach zu sagen, so wie du damals, ich packe die 70-Stunden-Woche nicht mehr, ich will aus dem System raus, ich schmeiß alles hin. Aber viele trauen sich das vielleicht nicht. Viele haben vielleicht Ideen, ein Startup zu gründen und dieser Schritt, das zu tun, fällt ihnen sehr schwer. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn du sie jetzt beraten könntest?
Ja, also ich würde auf jeden Fall, wenn jemand, der unglücklich ist in seiner jetzigen Situation, in seinem Job, der spürt, das ist eigentlich nicht, es hat mir vielleicht einmal Spaß gemacht, aber jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Ich spüre, das ist das in mir sträubt sich alles, dem würde ich auf jeden Fall raten, so mutig zu sein und, und, und da rauszugehen, ja. Und man kann sie, man muss ja nicht, man muss es ja auch nicht immer so radikal machen wie ich jetzt. Also man muss ja nicht gleich kündigen, ohne dass man was Neues hat. Man kann ja auch parallel anfangen, was zu suchen und zu überlegen. Oder vielleicht sei es einfach nur irgendeinen Kurs zu machen, der in einer ganz anderen Richtung ist, auszuprobieren und so weiter. Also quasi parallel Dinge zu machen, ja. Und aber auf jeden Fall rate ich jedem ab, in einer Situation zu bleiben, die einen nicht glücklich macht. Und weil ich war lange in dieser Situation. Bis man das einmal dann checkt oder macht, da vergeht ja auch. Bei mir ist halt, ich bin halt so ein Typ, ich habe ganz eine lange, soll ich sagen, so eine, nicht Leidensgrenze, aber so, weiß ich nicht, ich habe halt eben, ich brauche total lang, muss es mir schlecht gehen, bis ich, aber dann reiße ich so richtig alles um. Also dann sind die Leute total überrascht auch, wo das jetzt herkommt.
Weil du lange nicht meckerst oder dich nicht beschwerst. Ja, so. Ja, ich glaube, das ist und aber generell was, was viele haben. Viele Frauen auch haben, glaube ich.
Vielleicht.
Ich glaube ja. Schon. Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Wunderbar, das sind wunderbare Schlussworte, finde ich. Ein Appell an alle, die zuhören und vielleicht sich denken, ich könnte mir da was abschneiden von der Sissi Vogel. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Wie eingangs schon erwähnt, haben wir diese Podcast-Folge schon vor Ausbruch der Corona-Krise aufgezeichnet. Der Lockdown ging aber natürlich auch an Sissi Vogler nicht spurlos vorbei. Sie konnte sich jedoch über gute Zugriffszahlen auf ihren Online-Shop freuen und außerdem hat sie ihr Sortiment erweitert. Von Refished gibt es jetzt auch Mund-Nasen-Schutzmasken.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.